Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Die Vorlesung, die ich heute geben möchte, ist eine Vorlesung, die, oder sagen wir mal, ist aus der eigenen Auseinandersetzung mit einem Thema entstanden, was mir in der letzten Zeit, sagen wir mal, sehr wichtig war. Wie ihr wisst, hatte ich eigentlich den Plan gehabt, jetzt an dem heiligen Ufer des Radhakundas zu sein und dort im Krishna-Bewusstsein mich zu vertiefen, aber durch einen sehr schmerzhaften Unfall ist das verhindert worden, sodass ich noch hier bin und die Folgen des Unfalls auskuriere. Deswegen ist auch mein Äußeres ein bisschen anders als normal, weil ich mich in dieser Zeit ganz zurückgezogen habe und es geht eigentlich sehr gut voran, um wieder kräftig und fit für die, also wieder zur Gesundheit zu finden. In dieser Zeit, wo ich einen bestimmten Plan hatte, der mir sehr wichtig war, nämlich nach Vrindavan aufzubrechen, wo ich plötzlich merkte, dass dieses nicht der Plan war, den Krishna für mich gemacht hatte, musste ich umdenken und überlegen und habe aus diesen Überlegungen dann diese Vorlesung zusammengeschnitten, zusammengesetzt, die eigentlich über ein sehr wichtiges Thema sprechen möchte, nämlich wie wir unser Denken zu unserem größten Freund machen können. Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, als mein Vater plötzlich nach Hause kam und sagte, ich muss euch was erzählen. Und die Familie versammelte sich um ihn und er hat erzählt, was auf einem der Rangierbahnhöfe der Deutschen Bundesbahn, für die er verantwortlich war, geschehen war. Und zwar hatte man einen Arbeiter versehentlich in einen Kühlwaggon eingeschlossen, hatte diese Tür zugeschlagen. Der Arbeiter war dort, um das Kühlaggregat zu reparieren. Diejenigen von euch, die nicht so gut mit der Bundesbahn sich auskennen, es gibt diese Kühlwaggons, da transportiert man zum Beispiel Früchte oder Gemüse oder auch verderbliche Fleischwaren, also alles, was gekühlt werden muss. Und die werden sehr kühl da drin. Minustemperaturen werden leicht erreicht. So, dieser Arbeiter war also eingesperrt in einen solchen Kühlwaggon und wusste, dass er nur 6 Stunden hat, um zu überleben. Wenn nach 6 Stunden ihn keiner rausbringen würde, würde er am Erfrierungstod sterben müssen. Und Vater erzählte, also wir fanden dann diesen Arbeiter. Es waren, wie wir später rausfanden, 8 Stunden wohl vergangen, nachdem der eingesperrt worden war. Und er lag tot in diesem Kühlwaggon und hatte all die Zeichen des Erfrierungstodes an seinem Körper. Was man aber auch rausfand, war, dass der Wagen keine Kühlung hatte. Der Strom war nicht angestellt worden und da war es Frühlingstemperatur drin. Der war also nicht gestorben an wirklich spürbarer Kälte, sondern der war gestorben an der Kälte in seinen Gedanken. Der hatte geglaubt, es ist kalt. Und an dieser Einbildung, diesem Denken, war er gestorben. Hörst du das zum ersten Mal, Schüttlambar, diese Geschichte? Du hast schon mal von mir gehört, ja. Stell dich das nur mal vor. Der hatte gedacht, ich werde sterben. Und der Geist hat dann in seinem Körper all das freigesetzt, was nun mal bei einem Erfrierungstod geschieht im Organismus. Mein Vater war also wirklich, das war die News, der hatte gesagt, dass der diagnostiziert worden war und wirklich alle Symptome des Erfrierungstods hatte, die durch den Geist ausgelöst worden sind. Die Kraft des Geistes ist, obwohl es ein Sinn ist, der eigentlich immer stumm ist, der Geist für sich spricht ja nicht, unglaublich laut. Zum Beispiel Kunstwerke, die im Geiste von Komposern geschaffen worden sind, wie Mozart und so weiter, klingen noch weit über das Leben dieses Musikers hinweg in den Ohren der Generation, die ihren folgen. Das Werk, das er in seinem Geiste empfangen hat und Gedanken ausgearbeitet hat und so weiter, hat eine eigene Existenz bei Weitem überlebt. Literatur, die auf dem Markt zu haben ist, überlebt die Schreiber, die Schriftsteller. Der Geist überlebt uns alle, unser eigener Geist auch. Das Denken, was wir jetzt mit uns haben, mitgebracht haben, so wie wir jetzt denken, ist nicht entstanden in einem Leben. Es ist das Gesamtergebnis von vielen, vielen Eindrücken in unserem Geist, die sich über mehrere Leben herangebaut haben. Viele von euch sind Väter bzw. Mütter. Bitte versucht einmal, eure Kinder mit einer spirituellen Sicht zu sehen. Es sind sicherlich Kinder, aber auf der anderen Seite ganz, ganz alte Seelen, die Eindrücke mitgebracht haben, nicht nur aus diesen, sondern aus vergangenen Leben. Und auch wir selber, die wir hier gerade sind, sind da Wesen, die nicht nur plötzlich entstanden sind, sondern die sich mitgebracht haben aus Vergangenheit. Jeder von uns ist ein kosmischer Wanderer und alles, was wir mitgebracht haben, ist das Gepäck, was wir in unserem Geist haben. Verarbeitet oder unverarbeitetes Gepäck begleitet uns. Ich möchte euch zeigen, wie stark euer Geist ist, indem ich ein paar Beispiele gebe. Ich möchte euch bitten, mir ganz kurz einmal zuzuhören. Ich werde ein einfaches Schlagwort finden, das jeder sagt. Hört mal zu und seht, was in eurem Geist entsteht. Pizza. Ozean. Enttäuschung. Blitz. Ich weiß, dass die meisten Devotees, wenn man so etwas macht, einfach so überrascht sind, dass sie erstmal nichts denken und gelähmt sind. Weil es nicht, in unserer Vorlesung ist es meistens nicht so, dass man selber denkt, sondern man nimmt erstmal auf. Und vielleicht denkt man später dann, wenn die Vorlesung uns angesprochen hat, darüber nach. Aber wenn ich diese Sachen mache mit oder gemacht habe, in der Vergangenheit habe ich viel mit diesen Sachen gearbeitet, haben mir die Zuhörer immer bestimmte Sachen gesagt, aber ich will mal sehen, bevor ich das sage, hat irgendjemand von euch etwas gemerkt? Was da, oder wart ihr restlos überfragt einfach? Nein, die Mucki. Ja. Bei mir ist, als ich das getan habe, sind Bilder plötzlich geschehen. Ich habe eine Pizza gesehen, so wie sie Hayagriva gemacht hat immer. Und dann eine, wie sie Haravapu gemacht haben, denn das sind die Pizzakönige bei uns. So mit Ananas und viel erlaubten Käse. Und beim Ozean habe ich Wellen gesehen, die mich erfasst haben und gegen den Strand geschleudert haben. Nicht ohne Schmerz, ich habe mir das Bein sogar verletzt dabei. Das rechte Schienbein. Noch irgendwelche? Ja. Das ist ein ganz einfaches Experiment. Es geht eigentlich um diesen Punkt, dass der Geist das Zentrum der Sinne ist und die Eindrücke, die die Sinne geben, die laufen immer über den Geist. Zum Beispiel Pizza. Wir haben dieses... Ich weiß nicht, ob ihr auch gerne Pizzas isst, aber normalerweise ist das so das universal Lieblingsgericht von vielen. Also Radha Seva kann eine Pizza machen, da hört wirklich alles auf. Das ist nicht mehr menschlich, sondern übermenschlich. Aber wenn der Geist nicht dabei ist beim Pizzaessen, ist das eine Erfahrung, die ich eigentlich nicht mache. Meine Sinne werden sie vermutlich essen, aber ich mache nicht ein wirkliches Erlebnis dabei. Der Blitz, wenn ich ihn, die Sinne sehen ihn, die Augen sehen ihn und ein bestimmtes Bild wird im Geist erzeugt. Zum Beispiel kann man sehen, wie diese Bilder da sind im Geiste, wenn wir plötzlich einen Blitz sehen, dann zucken wir unwillkürlich zusammen, weil wir von der Erfahrung wissen, gleich kracht das so intensiv, dass ich mir schon mal auf Abwehrmechanismus gehe. Der Geist ist immer das Zentrum einer jeglichen Erfahrung. Ohne den Geist kann diese Erfahrung nicht wirklich stattfinden. Und der Geist hält in Form von Recollection, das ist ein englisches Wort und bedeutet so viel wie Festhaltung, erhält diese Eindrücke im Leben statt. Es ist der Geist allein, der die Grundlage einer jeglichen Erfahrung gibt. Auch im Krishna-Bewusstsein übrigens. Als Duryodhana Krishna sah er Krishna nicht, weil sein Geist nicht auf Krishna eingestellt war. Er war nicht voller Hingabe. Er war kein Devotee. Er sah in Krishna einfach ein, wie soll ich mich ausdrücken, so ein Friedensvermittler von seinen Feinden. Als Krishna an den Hof der Pandava, der Kurus kam, um den Frieden zu vermitteln, sagte Duryodhana, komm auf unsere Seite, Keshava, da bist du sicher. Und Krishna sagte, Duryodhana, auf deiner Seite ist Unmoral und deswegen Niederlage. Bitte gebe den Pandavas ihr rechtmäßiges Eigentum zurück. Da wurde Duryodhana so gewalttätig, dass er sagte, Keshava, ich habe meinen Geist lange befragt, ob da irgendwo eine Spur von Missgunst den Pandavas gegenüber ist. Ob ich vielleicht in meinem Geist den Pandavas gegenüber ungerecht und unfair bin. Und ich habe festgestellt, dass ich völlig gut bin und völlig tugendhaft bin. Weil du dich auf die Seite der Pandavas geschlagen hast, werde ich dich gefangen nehmen lassen jetzt. Männer, holt ihn. Und er schickte Leute auf Krishna. Krishna zeigte in diesem Fall, in dieser Sekunde, ein Teil seiner universalen Form, nicht die große, die er in der Gita beschrieben findet, sondern eine kleine Form. Aber Duryodhana sah und sah nicht. Er sah das, aber da sein Geist es ablehnte, dass Krishna Gott war und dass Krishna auf der, dass die Pandavas siegen würden, weil sie Krishna auf ihrer Seite hatten, weil sein Geist es ablehnte, konnte er nicht sehen, was er da sah. Und er sagte seinen Leuten, nimmt Krishna gefangen. Das ist ein Magier, ein Zauberer. David Copperfield hätte er vielleicht zitiert. Und die Leute sagten, ja, aber wo sollen wir gefangen nehmen? Er hat tausende von Arme. Wo soll man anfangen rumzutüdeln, rumzubinden? Und er Duryodhana sagt, wo er nicht zaubert, wo seine wirklichen Arme sind, natürlich ihr Narren. Und so. Der Geist ist so wichtig, dass man selbst, wenn Krishna vor einem steht, wenn der Geist nicht richtig eingestellt ist, den kann man ihn nicht sehen und nicht erkennen. Die Schriften arbeiten mit diesem Phänomen, indem sie uns warnen. Wenn wir die Detis sehen, sollten wir niemals denken, sie seien aus Stein und seien eine gewöhnliche Form. Warum erwähnen sie das? Sie erwähnen das, weil man das durchaus denken kann. Der Geist kann einen das denken lassen. Das ist nicht Krishna, das ist einfach nur eine Form. Die Schriften warnen uns, wenn ihr den heiligen Namen chantet, sagen sie, macht nicht den Fehler, unaufmerksam zu sein mit eurem Geist. Denn dann werdet ihr nicht den heiligen Namen haben, sondern nur die Alphabet, die Buchstaben des heiligen Namens. Ihr werdet nicht Krishna in seiner Klangschwingung auf den Lippen haben, sondern eben nur das Alphabet. K, R, S, N, A. Das hat nichts mit Gott zu tun. Nicht? Der Geist, der fixiert ist, kann sehr, sehr machtvoll werden, aber der Geist, der abgelenkt ist, kann bei einer Erfahrung, kann dafür sorgen, dass wir diese Erfahrung nicht machen. Zum Beispiel geht es einem sehr oft so, wenn man angesprochen wird, da ist Klang in der Luft, aber man hört denjenigen, der einen anspricht. Man ist so abgelenkt, man hört das nicht und kann deswegen nicht das bei dem Gespräch dabei sein. Mir geht das oft so, wenn Gäste reinkommen und ich gerade einen Brief schreibe oder gerade eine Lecture vorbereite oder mich sonst konzentriere, dann bin ich meilenweit weg und höre nicht, was man mir sagt und bin ungläubig, guck auch manchmal Leute an und mein Geist ist weg, ist bei anderen Themen, ich sehe durch die durch und die denken, ich bin Geistes, irgendwas ist nicht richtig, aber ich bin nur einfach mein Geist ist sehr intensiv bei einem anderen Thema und kann das nicht wahrnehmen. Die Heiligen Schriften sagen, dass entsprechend des Geistes, Yang Yang Vapis Madang Bhavang, wir unser ganzes Dasein gestalten werden. Und sie geben uns ein Beispiel, im siebten Kanto ist das drin, von dem Insekt, welches von einer Wespe gefangen genommen worden ist. Und gibt anscheinend solche Wespen, die nehmen Insekten gefangen so in so einem Stein, im Gestein, in so einem Fels und verdichten dann diesen, versperren diesen Fels mit einem kleinen Stein und schmieren da dann was drumrum. Und die halten sich sozusagen diese Insekten lebendig und frisch. Und wenn sie dann Hunger haben, dann machen sie die Vorratskammer auf, gehen rein und stechen das Insekt zu Tode und machen es denn, verspeisen es denn oder was immer sie. Vielleicht bin ich, also ich weiß nicht, einen Insektenkuchen machen sie vielleicht für den Geburtstag einer anderen Wespe oder so. Dieses Insekt lebt also ständig in der biologischen Erinnerung, könnte man sagen, dass bald die Wespe reinkommen wird, sie töten wird und verspeisen wird. Und deswegen wird dieses Insekt, weil es immer an die Wespe denkt, schon in diesem Leben nimmt es die Form einer Wespe an. Es ist ja irgendwie so, dieses Beispiel wird in den Schriften gegeben. Es muss wahrscheinlich so ein Insekt sein, was durch eine bestimmte Situation eine biologische Umwandlung erfährt. Fast wie eine Raupe, die ja nach einer bestimmten Zeit sich einspannt und dann zum Schmetterling wird. Nur so kann man sich das erklären. Also es gibt diese Spezies von Insekt, denen das immer wieder geschieht. Hare Krishna. Das ist eine Sache. Ich glaube, Dinadayal, you speak English, huh? I think we should roll you to the deities so that you can look at them while I'm talking. No. It is my desire. Yes. No. Because you won't hear so much. Because your mind doesn't speak German. Ach so, 50? Doch. Aha. Gut, wie du willst, wenn du hier bleiben. Du kannst ja dich da hinsetzen. Ich dachte zum Beispiel für Dinadayal. Dinadayal Prabhu ist ein Gast, er hört diese Klangschwingung, die ich mache, aber sein Geist kann sie nicht entziffern in einen Pattern, in einen Inhalt. Und deswegen sitzt er in der Vorlesung, ist aber nicht dabei. Weil der Geist, dieser innere Sinn, der muss verstehen. Also wie bei der Wespe, um auf das Insekt zu sprechen zu kommen, das Insekt denkt also ständig in Meditation an die Wespe und wird dann zur Wespe. Im Krishna-Bewusstsein ist das der Sinn und Zweck unseres Daseins. Auch wir versuchen, unseren Geist irgendwie auf Krishna zu richten und ihn nicht zu vergessen. Denn wenn wir in Gedanken an Krishna vertieft sind, dann beginnt unser spirituelles Leben und wird sehr intensiv und wird eigentlich richtig spirituelles Leben. Wenn unser Geist nicht dazu kommt, uns an Krishna zu erinnern und Krishna nicht zu vergessen, dann ist unsere spirituelle Praxis tot. Das heißt in den Schriften, dass ohne dass ein Devoti sich an Krishna erinnert, ist sein spirituelles Leben tot. Die Erinnerung an Krishna durch die verschiedenen Phasen der Zeit in unserem Leben hindurch, diese Erinnerung an Krishna ist das Leben des spirituellen Lebens. Wenn ein Mensch kein Leben mehr hat, dann kommen sehr bald die Chakale und die wilden Hunde in Indien. Es ging mir einmal so, dass ich einmal in Indien sehr erschöpft war und fast leblos zusammensank unter einem Baum und dann für lange Zeit schlief. Und als ich aufwachte, merkte ich, dass Chakale um mich standen und schnupperten und festzustellen versuchten, ob ich noch lebte. Wenn ich nicht mehr gelebt hätte, als sie dann sahen, dass ich erwachte und sagte, es ist noch nicht so weit, ich mache weiter, sind sie dann weggegangen. So ist es auch im spirituellen Leben bei einem Menschen. Solange die Lebenskraft des Smarana, des Erinnerns an Krishna, durch einen Devoti hindurchgeht, ist der Devoti beschützt im spirituellen Leben. Aber wenn diese Lebenskraft nicht mehr da ist, dann kommt plötzlich die Chakale an. Zuerst nur prüfend, aber dann beißen sie zu. Und diese Chakale werden mit materiellen Wünschen verglichen, besonders Lust. Lust bezieht sich nicht, das ist ein Irrtum, nur auf das andere Geschlecht und den Genuss, sondern alles, was so an getrennten Wünschen von Krishna vorhanden ist. Ein Devotee, der oder die im Leben erfolgreich werden will, muss deswegen unbedingt lernen, den Geist zu fixieren und mit Leben zu erfüllen. Srila Rupa Goswami spricht hierüber in seiner sein Werk Upadeshamrita. Und ich möchte euch kurz aus der Erläuterung zum 8. Vers von Prabhupada vorlesen und dann den Text auch selber vorlesen. Da der Geist sowohl unser Freund als auch unser Feind sein kann, müssen wir den Geist schulen, unser Freund zu werden. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist insbesondere dafür bestimmt, Prasadam zu essen, zu sammeln, damit der Tempel erhalten wird und missionarisch tätig zu werden. Hare Krishna. Stimmt nicht, habe ich gesagt, um euch zu provozieren. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist insbesondere dafür bestimmt, jetzt kommt das wirkliche Zitat, den Geist darin zu schulen, stets für Krishna tätig zu sein. Der Geist enthält Hunderttausende von Eindrücken, nicht nur aus diesem Leben, sondern auch aus vielen, vielen Leben der Vergangenheit. Diese Eindrücke kommen bisweilen miteinander in Verbindung und erzeugen widersprüchliche Bilder. Auf diese Weise kann die Funktion des Geistes einer bedingten Seele sehr gefährlich werden. Psychologiestudenten sind sich dieser vielfältigen psychologischen Veränderung bewusst. In dem Buch Der Weg des großen Abschieds zitiere ich Prabhupada, Hare Krishna Mike, herzlich willkommen, der so ein bisschen darüber spricht, was es bedeutet, dass im Geist widersprüchliche Bilder zutage treten. Er sagt, manchmal erfahren wir plötzlich etwas, was wir niemals im gegenwärtigen Körper durch Sehen oder Hören wahrgenommen haben. Manchmal sehen wir solche Dinge plötzlich in Träumen. Jetzt kommt die Erläuterung. Manchmal denken wir in Träumen, wir flögen am Himmel, selbst wenn wir keine Flugerfahrung haben. Das bedeutet, dass wir einmal in einem früheren Leben als Halbgötter oder als Astronaut am Himmel geflogen sind. Der Eindruck befindet sich in der Vorratskammer des Geistes und gelangt plötzlich zum Vorschein. Es ist wie bei einer Fermentation, die in den Tiefen eines Gewässers stattfindet und sich manchmal in Blasen auf der Wasseroberfläche manifestiert. Manchmal träumen wir von einem Ort, den wir niemals in diesem Leben gekannt oder besucht haben. Doch dies zeigt, dass wir in einem früheren Leben dort eine Erfahrung gemacht haben. Der Eindruck wird im Geist festgehalten und er manifestiert sich manchmal in Träumen oder Gedanken. Die Schlussfolgerung lautet, dass der Geist die Vorratskammer vielfältiger Gedanken und Erfahrungen ist, die wir im Laufe unserer früheren Leben gesammelt haben. Es besteht also eine fortlaufende Kette von einem Leben zum anderen, von früheren Leben zum gegenwärtigen Leben und von diesem Leben zu künftigen Leben. Das zeigt sich manchmal darin, dass man sagt, jemand sei ein geborener Dichter, ein geborener Wissenschaftler oder ein geborener Gottgeweihter. Wenn wir in diesem Leben ständig an Krishna denken, werden wir zur Zeit des Todes gewiss in das Königreich Gottes erhoben werden. Selbst wenn unser Versuch, Krishna bewusst zu sein, nicht vollendet werden kann, wird sich unser Krishna-Bewusstsein im nächsten Leben fortsetzen. Wenn wir aber strikt den Prinzipien der Meditation über Krishna folgen, besteht kein Zweifel darin, dass wir in unserem nächsten Leben zu Krishna gelangen werden. Hare Krishna. Wenn ein Devotee ernst wird, die menschliche Lebensform zu nutzen, wird er sich einer Frage wagen zu stellen. Das ist ein großes Wagnis, sich dieser Frage zu stellen, weil wir unter Umständen merken, dass noch viel Raum zur Verbesserung in unserem Leben ist. Und diese waghalsige Frage ist, an was denke ich eigentlich den ganzen Lebenstag? Man kann den ganzen Lebenstag äußerlich Tätigkeiten ausüben, sich seine Gedanken machen, Dinge analysieren, verwerfen, annehmen, planen, reagieren und so weiter. Die Funktionen des Geistes sind unglaublich vielverzweigt. Aber wir müssen es schaffen, in diesem Leben als spirituelle Menschen irgendwie immer mit einem Strom, einem Nektarstrom des Gedankens beschäftigt zu sein, mit den Gedanken an Krishna. In der Meditation gibt es 5 verschiedene Stufen der Meditation und die eine davon heißt Dhruvanusmriti. Dhruvanusmriti heißt, dass wie ein Nektarstrom, der die Gedanken an Krishna sind und der Mensch, der Devotee wohl auf dieser Ebene da ist, aber in Gedanken an Krishna vertieft ist und von diesen Gedanken getragen wird, wie von einem Fluss. Habt ihr den Bodensee einmal gesehen? Durch den Bodensee fließt der Fluss. Ist es der Rhein oder? Ja? Das ist schlimm, dass ich nicht die. Der Rhein. Der Rhein fließt durch den Bodensee. Er kommt rein in den See, der See öffnet sich, der Fluss geht weiter am anderen Ende des Bodensees. So ist auch die Meditation eines Devotees, der sehr weit fortgeschritten ist in den Gedanken an Krishna. Er steigt ein in eine bestimmte Meditation über Krishna und wird dann getragen von dieser Meditation zu einem nächsten Lila. Man beschreibt, also Rupa Goswami war es so, dass der da saß und meditierte und in seiner Meditation sah einmal ein Lila, was ihn völlig faszinierte. Er sah, wie die Gopis einen menschlichen Turm bauten, auf dem Radharani nach oben ging, stieg, um eine bestimmte Frucht von einem Zweig zu pflücken. Als sie gerade den Zweig erreicht hatte, schnellte der Zweig nach oben und sie verlor eine ganz kurze Zeit ihre Balance. Und dann sah man plötzlich, wie aus dem Zweig ein Arm war, der herauskam, der glänzte wie ein Saphir und Radharani hielt und zu sich in den Baum nahm. Es war Krishna. Krishna hatte gesehen, dass Radharani diese Frucht haben wollte. Er hatte sich im Baum versteckt und den Ast runtergebogen. Und als Radharani nahe kam, schnellte er nach oben und Radharani musste dann von Krishna gepackt werden, um nicht zu fallen. Rupa Goswami sah das und lachte, wie all die Gopis auch, die den menschlichen Turm gebaut hatten, lachten und lachten und lachten. In diesem Augenblick kam ein hinkender Vaishnava vorbei. Und dieser Vaishnava dachte, dass Rupa Goswami über seinen hinkenden Schritt lachte. Und war sehr konsterniert. Wieso? Rupa Goswami war so fortgeschritten. Wieso konnte der über eine körperliche Defizienz, also Insuffizienz, lachen? Was war los? Und dieser Vaishnava fühlte sich verletzt dann dadurch. Also die Geschichte geht dann weiter. Rupa Goswami, weil er den Vaishnava verletzt hatte, nicht mehr die Meditation beibehalten konnte. Er flog raus aus diesem Meditationsstrom aufgrund dieses Apparatas und hatte Sanatan Goswami, seinen Bruder, um Rat gebeten, was zu tun ist. Und es wurde dann gelöst. Aber es geht mir hier darum, dass auf einer bestimmten Ebene der Gedanke an Krishna nicht mehr abreißt. Es sei denn, man wird unterbrochen durch ein Vergehen gegen andere Devotees oder irgendetwas. Am Anfang werden wir diese Meditation über Krishna nicht machen können. Unser Geist ist mit so vielen Eindrücken voll, die laufen wie Fermentation an die Oberfläche unseres Bewusstseins gehen. Aber wenn wir es nicht irgendwann einmal lernen, den Geist tatsächlich zu fixieren und auf Krishna zu richten, wird unser spirituelles Leben nur ein ganz äußeres Imitationsleben sein, wo wir immer wieder von den Schakalen angegriffen werden, von materieller Ablenkung. Lord Kapila erklärt, und damit möchte ich enden, über diesen Zusammenhang der Geist und Krishna-Bewusstsein. Die Manifestation unverfälschten hingebungsvollen Dienstes zeigt sich, wenn sich der Geist sogleich zum Hören des transzendentalen Namens und der transzendentalen Eigenschaften der höchsten Persönlichkeit Gottes hingezogen fühlt, die im Herzen eines jeden weilt. Nicht solch ein Devoti, wenn der über Krishna hört, ist der Geist sofort, hat sofort die Verbindung. Ja, Krishna. Genau. Krishna, der mir so wichtig ist. Und es kommen sofort Assoziationen und er taucht ein in diesen Strom, der wieder rein durch den Bodensee geht. Nicht? Ebenso wie das Wasser der Ganga natürlicherweise ins Meer fließt, so fließt solch hingebungsvolle Ekstase, die von keiner materiellen Bedingung unterbrochen wird, zum höchsten Herrn. Nicht? Das ist ganz wichtig, dein Devoti, dass wir dazu kommen. Krishna weiß, wie schwierig das ist für die bedingte Seele, sich an ihn zu erinnern und an ihn zu denken und über ihn zu meditieren. Und deswegen macht er etwas ganz Besonderes in dieser materiellen Welt. Er erscheint aus der spirituellen Atmosphäre und geht in die materielle Atmosphäre rein, um dort wunderbare Lilas auszuüben, wunderbare transzendentale Spiele, die von den Mahajans, den großen Seelen, festgehalten werden. Wenn die bedingten Seelen über diese Spiele meditieren und über sie hören, wird mit Sicherheit der Geist angezogen werden, irgendwann einmal. Man darf nur nicht aufhören, diese Spiele immer wieder aufs Neue zu hören. Das heißt, der heilige Name, der Charakter, die Spiele und Taten Krishnas sind alle transzendental süß, wie Kandiszucker. Obwohl die Zunge eines von der Gelbsucht der Avidya Unwissenheit Befallenen nichts Süßes zu schmecken vermag, ist es doch so wunderbar, dass einfach durch das tägliche sorgsame Chanten dieser süßen Namen ein natürlicher Geschmack in der Zunge erwacht und allmählich die Krankheit an der Wurzel zerstört wird. Also man soll einfach, genauso wie man als Gelbsuchtkranker weiterhin Zucker zu sich nimmt, bis irgendwann mal dieser bittere Geschmack und das bittere Aufstoßen vergeht, so soll man weiter diese von Krishnas transzendentalen Aktivitäten in der Welt hören und über sie erzählen. Und auf diese Art und Weise wird es sicher sein, dass eines Tages der Geist kontrolliert wird und konzentriert es auf die wunderbaren Lilas Krishnas. Jai Jagannath, Jai Subhadra, Jai Baladev, Hare Krishna. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben und wir sollten uns darüber nachdenken. Die Zeit geht uns aus, liebe Devotees. Wir werden älter, Haribol. Jetzt musst du schon auf dem Stuhl sitzen, Gadadha. Das war Vorher, als du noch jung war, hättest du mich ausgelacht, wenn ich jemals diese Möglichkeit in Betracht gezogen hätte, dass du mal auf dem Stuhl sitzen musst bei einer Vorlesung. Nicht? Und wir werden älter. Die Zeit um uns wird nicht besser. Das heißt, genauso wie ein Mensch, der von einem Räuber überfallen ist und seiner kostbaren Besitztümer beraubt ist, weint. So sollte ein Devotee weinen, wenn er der Augenblicke beraubt ist, wo er sich an Krishna erinnern kann. Welch ein Verlust. Welch ein Verlust. Was ist das für ein neuer Klang? Ist das ein besorgniserregender Klang? Oder normal? Hört ja an, als wenn sie erstickt gerade, aber ist okay, gut. Nee, als ich den Klang von unserem jüngsten Zuhörer gehört habe, habe ich mich sofort an eine Erstickungsszene erinnert und war sofort besorgt. So powerful ist der Geist. So, wir müssen unserem Geist irgendwie Food geben, Nahrung geben, dass wir uns an Krishna erinnern können. Sonst bleiben wir einfach in der materiellen Welt am Rotieren. Geburt für Geburt für Geburt. Hare Krishna. Habt ihr hierzu eine Frage? Ernsthaftes Thema, nicht? Versucht es mal während des Tages einfach, ihr könnt euch ja einen Zettel in die Tasche tun. Ihr könnt euch Sweets zum Beispiel in die Tasche reintun. 6 verschiedene Sweets, Energiebälle. Und dann dort einen Zettel hin. Weil es ganz natürlich ist, dass man immer zu dem Energieball geht und isst während des Tages, kommt dann die Hand auf den Zettel und dann kann man den Zettel rausnehmen und dann ist da die Frage, an was denke ich gerade? So kann man versuchen, sich zu übertölpeln. Ne? Aber hier ist wirklich der ganze Sinn und Zweck unseres Krishna-Bewusstseins. Es geht darum, den Geist auf Krishna zu richten. Smartavya satatam Vishnu Vismatavyo Nadyatushit Sarvavidi Vinishedasyo Etayor Evakinkara. Sich immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen, das ist der Sinn und Zweck aller Regeln und Regulierungen. Alle anderen Regulierungen sind nur Diener dieses Prinzips. Wenn der heilige Name Krishnas da ist, dann wird die Seele, die so bedeckt ist, erwacht werden. Aber dazu ist es wichtig, dass der Geist nicht dazwischen ist. Die Gefahr ist, dass der Geist bei etwas anderem ist als dem heiligen Namen und dann kann diese Wirkung nicht stattfinden. Dann wird man nicht richtig belebt. Das musst du selber wissen. Seht mal. Ach so, ob die. Nein, nein, wirkliche spirituelle Freude. Es wird die Frage gestellt: Was ist eigentlich Hingabe zu Krishna? Ist ein Gefühl in der Erscheinungsweise der Tugend? Ist es das? Und die Antwort wird gegeben, Bhakti ist eine Kraft, die Essenz von der freudengebenden Kraft und der Wissenskraft. Wenn ihr wirklich Bhakti im Herzen verspürt, werdet ihr so etwas wie Freude und spirituelles Wissen verspüren. Und wenn das da ist, dann hast du etwa eine spirituelle Erfahrung. Vielleicht musst du Abschied nehmen von Dingen, die dich hindern. Denk mal über das Thema Abschied nehmen nach. Du hast mir gefragt, wie kann ich weiter Fortschritte machen? Denk mal über das Thema Abschied nehmen. Hare Krishna. Kalpa Vasili? Ja. 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 Die Meditation über Krishna. Ich habe oft über diese Frage nachgedacht, weil ich dieses Lila schon einige Zeit kenne. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass dies ein Instruktionslila ist, dass man also nicht Devotees verletzen kann und auf der anderen Seite hoffen kann, zu Krishna zu kommen. Dass es darum geht. Rupa Goswami ist Rupa Manjari, der hat ja eine Doppelidentität, eine Parallele. Also der hat seine spirituelle, wir alle haben eine Doppelidentität, aber wir haben sie noch nicht verwirklicht, unsere spirituelle. Der ist bereits da, sozusagen. Aber es soll einfach gezeigt werden in diesem Lila, dass man in jedem Fall nicht versucht, man kann nicht zu Krishna kommen, indem man die Vaishnavas missachtet. Das geht also auf keinen Fall. Das ist so beim Vrindavanam, dass Thakur Werke liest, der spricht so intensiv darüber, wie wichtig es ist, im Spirituellen, im Krishna-Bewusstsein, Gemeinschaft mit Devotees zu haben. Weil Krishna sich in den Herzen der Devotees versteckt. Jiva Goswami macht eine interessante Frage. Wir beten ja zu Krishna mit unserem Leid. Ach, ich habe Schwierigkeiten in der Ehe. Ach, ich habe Schwierigkeiten im Brahmachari-Ashram. Ach, ich habe Schwierigkeiten mit dem und dem. Ach, ich fühle mich hier nicht wohl. Ach, ich möchte das und das. Hört Krishna das? Und die Antwort ist, wie Jiva Goswami sagt, nein. Denn Krishna ist so in Glückseligkeit vertieft in seinen Lilas. Wir sprechen jetzt von Rajendranandan Krishna, dass er das nicht hört. Vielleicht kennst du das als junge Dame oder junge Frau, wie man sagt, wenn du Kinder manchmal schreien hörst, das geht an einem vorbei, weil man kann sich da nicht identifizieren mit dem, wie die schreien. Wenn du einmal Mutter werden solltest, wird das anders sein, weil man sich, das ist mein Kind und man hört das aus tausend Schreien, hört man das spezifische Kindesschreien heraus. Aber so einer, sagen wir, der keine Kinder hat, wenn ich zum Beispiel sehe, wie Kinder dann sich zanken und streiten, es geht einfach, ich stehe davor und kann da keine Beziehung zu finden. Es geht irgendwie. Und es geht doch jetzt nur um eine Plastikente. Und es ist doch gar nicht, die Besitzverhältnisse sind gar nicht gestört in dem Sinne. Es ist einfach nur ein Ausleihen, was nicht abgesprochen wurde. Es ist also nicht, man kann sich das nicht vorstellen, was jetzt das Problem ist. Nicht? Aber nicht, für die Kinder ist das schlimmer wie die NATO, die auf Serben, die Serben bombardiert. Nicht? Wesentlich schlimmer. Und so Krishna lebt so in der Transzendenz, dass er nicht diese Dinge hat, aber trotzdem, sagt Jiva Goswami, wie kommt denn die Barmherzigkeit von Krishna zu den bedingten Seelen? Und er sagt, es geschieht durch die Sadhus. Die Sadhus sind in dieser Welt, die können sich erinnern, was es bedeutet, eine bedingte Seele zu sein, die sich so viel Dinge einbildet. Und die geben uns dann, die geben dann die Mercy, die Mercy Krishnas ist. Die residiert in deren Herzen. Nun müssen wir, als ich das gehört habe, habe ich sofort gedacht, ist ganz wichtig, ich muss unbedingt darum beten, dass ich in diesem Leben ein barmherziger Freund Krishnas werden, ein barmherziger, sagen wir mal, Geber von Krishnas Barmherzigkeit geben kann. Zum Beispiel in deinem Service, du gehst auf Sanketan, sehr oft arrangiert Krishna durch dich, dass jemand die Barmherzigkeit kriegt, in Form eines Buches. Vielleicht hast du es manchmal gemerkt, manchmal gibt es diese Situation, wo Krishna einem Leute schickt, die das echt jetzt brauchen und die dann auch total dankbar sind und das aufnehmen können. So gibt also Krishna seine Barmherzigkeit durch seine Devotees. Er tut seine Mercy-Shakti, Kripa-Shakti in die Devotees hineingeben. Er gibt sie nicht direkt, sondern über seine Devotees. Und deswegen, wenn wir Devotees verletzen, dann kommt also der Winter in unser spirituelles Leben hinein. Nun macht man denken, ja, aber ich habe so viele Devotees, wenn ich diese Geschichte schon höre, wird mir ja ganz schwindelig. Ich habe so viele Devotees unbeabsichtigt auf den Schlips getreten. Also allein in meinem persönlichen Leben weiß ich das, weil ich so viel spreche. Und manchmal lässt sich es beim Predigen nicht vermeiden, dass man etwas ein bisschen intensiv formuliert und dann irgendeinen in der Zuhörerschaft, auf den passt das dann genau, aber ist überzogen trotzdem. Es ist zu stark aufgedreht und dann geht so eine Atombombe in einem hoch. Früher habe ich das sehr oft gemacht, diese Sachen. Unbeabsichtigt, manchmal auch beabsichtigt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Atombomben geschmissen und andere einfach verletzt. Ich habe dann gedacht, wie soll ich denn damit klarkommen, mit all den Sachen, die ich unbewusst getan habe. Bei denen, die man bewusst getan hat, kann man ja hingehen und sich entschuldigen und Geschenke machen und Haribol sagen. Aber wie ist bei den Sachen, die man unbewusst tut, wenn Rupa Goswami diese Unterbrechung erlebt hat, wie denn bei mir? Das ist eine Frage, die Madhava einmal an Nitai gestellt hat. Madhava ist niemand anderes gewesen als Madai. Sein eingeweihter Name ist Madhava oder Madhavananda sogar? Ja, Jagannath und Madhava. Jagannath, dein Name war vorher so wurde auch der Jagai getauft. Nicht? Jagai und Madai hießen Jagannath und Madhava danach. So Madhava kam nach seiner Einweihung zu Lord Nityananda und sagte: Im trunkenen Rausch habe ich so viele Menschen verletzt. Was soll ich bloß machen? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich war ja berauscht. Und er sagte Nitai Folgendes: Du gehst jetzt an den Ganga. Und dann baust du dort ein Badegat. Und jeder, der dorthin kommt, wird der Nutznießer dieses Badegats sein. Und auf diese Art und Weise dienst du einfach allen Vaishnavas. Nicht die einzige Möglichkeit, gegen diese Offense, von diesen Offensen frei zu werden, die uns vielleicht zwacken und behindern, ist, dass wir einfach ein Diener der Vaishnavas werden. Zum Beispiel Prasadam austeilen. Was hast du denn gerne? Mehr vielleicht noch? So wenig bist du krank? Nimm doch noch mehr. Und nicht, da kann man teilen. Ja? Das ist eine gute Lösung. Gut. Hier auf Goloka Dharma habe ich eine wichtige Tugend kennengelernt. Dass man nicht, wenn Kinder gleich schreien, gleich gestört ist. Also mir macht das inzwischen nichts mehr aus. Also ich kriege das langsam hin. Weil sie schön sind, so lebhaft sind. Und ich kann auch verstehen, die Mütter wollen dann einmal in der Woche auch an einer Vorlesung teilnehmen. Und also ihr seid herzlich willkommen. Kein Problem. Yes. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen, wo wir gerade so schön dabei sitzen? Dann möchte ich alle ganz herzlich willkommen heißen, die zum Bhakta-Programm gekommen sind. Ich kenne jetzt noch nicht alle von euch, aber du musst der Frank aus Bochum sein, kann das sein, Frank? Herzlich willkommen. Wir wünschen dir, dass diese 10 Tage ein glücksverheißender Anfang eines intensiven Krishna-Bewusstseins ist. Mike ist auch schon da. Und wer noch? Du nimmst auch teil. Super. Sollen noch einige in der Zukunft kommen? Also einige kommen noch ein bisschen später. Ihr habt Glück, dieses Bhakta-Programm ist eins, wo ihr ganz viel individuelle Aufmerksamkeit und Unterstützung findet, weil es nicht sagen wir mal, es ist ein Bhakta-Programm für die Class, nicht für die Maß diesmal. Schön, dann werde ich hier aufhören. Ich hoffe, ihr habt, ich möchte euch einen ganz praktischen Tipp noch mitgeben. Wir haben ja gesagt, dass Krishna sein Lila offenbart, um uns eben anzuziehen mit unseren schwappeligen Geistern, also unserem, wie sagt man, guten Deutsch, unserem abgelenkten Geist. Man kann sehr gut anfangen, im Krishna-Buch so abends Lilas zu lesen. Das habe ich immer gemacht, als ich ein junger Devotee war, und hat sehr geholfen. Und habe dann beim, bevor man einschläft, versucht, an dieses Lila zu denken. Und da ist man mit dem Herübergleiten in eine andere Dimension mit Krishna gewesen und hat manchmal die Nacht noch über Krishna geträumt. Astarada Prabhu hat das auch immer gemacht. Und Astarada ist dann, wir haben nebeneinander gerastet und auf der Empore. Ach, das waren Zeiten. Das waren Zeiten, Kinder. Sorry. Die waren auf dem harten. Nur also Schlafsack auf dem harten Boden geschlafen. Astarada hatte in der Nacht angefangen zu sprechen. Krishna, ich will dir ja die Krone geben, aber du gibst mir kein Geld. Nicht? Und ich habe dann auch in der Nacht gesprochen. Astarada hat mich immer geweckt. Ich habe immer gerufen, wo bleiben denn die afghanischen Bagdas, Mensch? Und so haben wir im Schlaf so manches voneinander gehört. Nicht? Weil diese Eindrücke des Predigens, des Services dermaßen strong waren im Geist. Nicht? Dass man einfach immer diese Gedanken hat. Das ist ganz wichtig. Wir müssen im Geist irgendwie intensiv werden. Der Geist ist so powerful. Wenn ihr euch einmal entschließt, in eine Richtung das richtig zu machen, guckt euch mal diese Musiker an, wie die Rolling Stones. Nicht? Die spielen noch immer. Die fallen schon fast aus ihren Schuhen raus vor Alter. Aber die sind so überzeugt. Wir müssen Musik machen. Das ist der Segen für die Menschheit oder fürs Geschäft. Ich weiß nicht, was genau deren Gedanke ist. Nicht? Und die schaffen es immer noch, sich auf die in die Flugzeuge zu schleppen. Das ist ein unglaublich anstrengender Job zu tun, nicht? Und so weiter. Weil die einfach überzeugt sind von was. So müssen wir auch verstehen. Dieser Geist ist so eine wichtige, sagen wir mal, wichtige Kraft. Und wir gehen sehr, wir müssen die bündeln, dass die nicht auf so viele Dinge verzweigt bleibt. Denn wenn die zu viel verzweigt ist, der Geist, kann man überhaupt nicht entschlossen werden und kann in nichts erfolgreich werden. Weder dem materiellen Leben, noch dem spirituellen Leben, noch dem partnerschaftlichen Leben, noch dem, was immer da noch so da ist. Nicht? Und diesen Geist zu fixieren, passiert in unserer Bewegung, philosophisch passiert es durch zwei Dinge, durch das Angstprinzip oder durch die Anziehung. Das Angstprinzip ist, wenn man sagt, wenn du nicht kommst zur Mangelarti, dann bist du ein Versager. Wenn du nicht liest eine Stunde in den Büchern, bist du miese drauf. Wenn du nicht das machst, dann ist das die Folge. So wird gearbeitet, so arbeiten die Shastras. Also wer einmal sein Gayatri-Mantra nicht chantet zum Beispiel, er ist undankbar gegenüber Gayatri, Devi, und geht nach dem Skanda Purana zur Hölle, habe ich jetzt gehört. Haribol. Das ist, wie die Schriften auf der Anfängerstufe im spirituellen Leben arbeiten. Die machen Druck. Die weisen uns auf Konsequenzen hin. Aber so kann man nicht sein ganzes Leben lang spirituelles Leben führen. Man kann nicht immer unter Druck handeln. Das nennt man Vaidhi Bhakti. Aus Angst vor den Schriften und unter Befolgung der Schriften etwas tut. Da muss unbedingt etwas anderes hinkommen. Dass man Raga empfindet, dass man Anziehung zu Krishna empfindet, nicht? Und dass die Anziehung uns dann dazu bringt. Und dass im spirituellen Leben kann diese Anziehung nur dann kommen, wenn man sich an Krishna erinnert. Wenn wir uns nicht an Krishna erinnern und an so viele Sachen uns erinnern im Leben, werden wir, da ist alles, was da ist, dieser Druck, und dann werden wir wie viele junge Devotees jetzt reagieren, sagen, mir ist der Druck zu viel, ich werde völlig unabhängig werden und nie mehr kommen oder nie zum Tempel kommen und zu Sachen. Man wird mich überhaupt nicht mehr involvieren, sondern nur über mein privates Leben sich kümmern. Und dann tut man das und merkt, das ist auch noch nicht so spirituell erfüllend und glücklich. Das ist einfach nur die Gegenseite zu diesem Druck, den ich jetzt nicht mehr will in meinem Leben. Die Lösung ist nicht Druck oder kein Druck. Die Lösung ist Anziehung in unserem Leben, dass wir eine Anziehung zu Krishna erfahren, die uns zieht, einfach magisch zieht zu Krishna hin. Und diese Anziehung zu Krishna kann dann im Herzen entstehen, wenn wir über die wunderbaren Aktivitäten Krishnas hören. Ich weiß, ich war einmal in Braj gewesen und habe etwas gesehen, was ich nie wieder vergessen werde. Wir sind um den Govardhan-Hügel gegangen und dann grüßte mich der Räuberhauptmann von Vrindavan, so ein junger, kräftiger Bursche, der so ein paar Kugelnarben hat. Und ich grüßte zurück und sagte, bloß nicht verstricken mit dem und bin weitergegangen. Und da gibt es noch richtige Räuber, Haribol. Also es ist wie das Leben, da gibt es alles. Richtig, und dann sah ich einen Rich Basi, der eine Mutterkuh hatte am Seil. Also nee, da war so eine Mutterkuh und er nahm das Seil und den Hals und ging mit der Mutterkuh in eine Richtung und schaute immer nach hinten. Und ich sah dann, wo schaut denn der hin? Und sah, der schaute zu einem Kalb, das ausgerissen war, dass er wieder einfangen musste. Und das Kalb schaute immer zur Mutterkuh und sah, wie die Mutterkuh weggeführt wurde vom Brij Basi. Und nach einer gewissen Zeit lief die dahin, wo die Kuh war. Der Bauer wollte sie dahin haben. Der wollte das Kalb in den Stall bringen und das füttern und so weiter und so fort. Und ich sah, dass dieses Seil zwischen der Anziehung, das zwischen Kalb und Mutter bestand, so stark war, dass es über eine Strecke von vielleicht 500 Meter zog. Und so ist es mit dem Seil der Zuneigung, das wir für Krishna spüren. Sehr stark. Oder wie No Angst, das ist geliebt. Wie beim Hangsu jetzt. Das kleine Kind macht blub, blub, blub und Hangsus Zuneigung ist so, das sitzt einfach beim Vater, nicht? Der Grumm wird gezogen. So muss es werden im Krishna-Bewusstsein auch. Wir müssen einfach so uns an Krishna erinnern, dass das einfach zieht. Wenn wir nur Krishna hören, zieht. Wenn wir nur ein Lila von Krishna hören, zieht. Und so weiter. Das ist der Sinn und Zweck, das war, was wir heute behandelt haben. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem spirituellen Weg, in der Anwendung dieses machtvollen Prinzips. Wir haben damit mal, als wir noch jung und draufgängerisch waren, gearbeitet. Wir haben uns einfach der Fehler der meisten Menschen ist, die sind sich nicht klar bewusst über ihre Wünsche, was sie wirklich wollen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben jeden Tag so eine Liste aufgeschrieben. Und das ganze Leben, jeder, der das gemacht hat, hat bald gemerkt, dass das geklappt hat. Ich mache das heute immer noch, wenn ich denke, mein Leben muss sich verändern, dann schreibe ich mir die Sachen auf eine Liste und fixiere mich auf die und bumm, nach einer Woche ist plötzlich das Leben anders. So powerful, wenn man den Geist auf was richtet. Die meisten von uns kennen aber das nicht, dieses wirksame Mittel. Und ihnen steht diese Kraft dann nicht zur Verfügung. Sie leben dann so ein bisschen vor sich hin. Hare Krishna. Gut, aber jetzt will ich endlich aufhören, sonst fange ich nochmal von vorne an. So ein Thema, was einen so bewegt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, dass für jeden was drin war, was euch inspiriert. Ich möchte euch jetzt ein wunderschönes Festmahl wünschen. Ich möchte noch folgende Devotees bitten, zu mir zu kommen. Gadata, Ishan und Marco. Da habe ich noch für Rosemarie noch etwas. Wenn ihr bitte im Anschluss an die Vorlesung zu mir kommt. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Gonitai ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bol.